Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Boys are back in town.
Jawohl.
Vorpass Boys wieder am Start. Große Wochenende, wollte ich kurz sagen, Six Nations, war es aber nicht. Autumn Nations Series, nices Rebranding. Paar Highlights, paar Lowlights, paar Mediums, besprechen wir alles gleich zusammen. Big G und ich sind wieder am Start. Viele von unseren Zuhörern zu Hause wollen halt irgendwie so eine 4-Stunden-Folge. Schaffen wir heute nicht. Machen wir nur 3,5. Deshalb fasst euch jetzt an, setzt euch hin und genießt einfach zurücklehnen und genießen. Big G,
was Thema. Für ein Wochenende.
Was für ein Wochenende. Eigentlich schlecht angefangen, top aufgehört wahrscheinlich, oder? Also medium angefangen und wurde besser?
Ja, für dich auf jeden Fall. Für mich auch irgendwie. Ich meine, wer ist der größte Clown hier in der Podcast-Runde? Wer hat anscheinend absolut gar keine Ahnung von
Rugby? Also während England geführt haben, zu tippen plus 13 vor England war schon ein bisschen daneben. Muss man schon
wir
sagen.
Wir gehen auch gleich nochmal ein, aber ich dachte, das ist die größte Wette, the biggest gamble of Rugby History this year, no, of Rugby this year, dass oh, man ja. Joseph Zualili, naja, weiß, wen ich meine, einsetzt. Naja, da lag ich falsch. Aber gut, lass uns mit Irland am Freitagabend anfangen.
Ja, für mich fühlt sich so lange her an, ich weiß nicht, Freitagabend, cooles Spielzeit, weiß nicht, wie es, also wahrscheinlich nicht so mega geil im Stadion, das ist schon frisch auf jeden Fall, obwohl in Irland ist ein bisschen wärmer als hier gerade. Bisschen nass vorher, hat man gesehen an den Verhältnissen. Große Enttäuschung war das Spiel grundsätzlich, also war nicht so top und also insbesondere, wenn man dann, keine Ahnung, Südafrika, Schottland und erst recht England, Australien geguckt hat.
Ja.
Qualität von beiden nicht so besonders hoch. Ja. Trotzdem Hut ab. Neuseeland hat es relativ diszipliniert, hat zu Ende gebracht, muss man zugeben. Verdient gewonnen, aber beide Mannschaften haben nicht Top-Leistung gezeigt.
Also viel Start-Stopp. Das Spiel war wahrscheinlich emotional, weil es hat bis zur 68. Minute gedauert, bis Neuseeland überhaupt einen Versuch erzielt hat. Es hat bis zur 42. Minute gedauert, bis Irland überhaupt einen Versuch erzielt hat, als Neuseeland 14 Leuten auf dem Platz stand. Der Ball war glitschig, viel Start-Stopp, viel Unforced Errors, wie man sozusagen mal sagt, viel mehr davon auf der irischen Seite. Ich glaube, wir hatten alle hohe Erwartungen. Alle Kommentatoren, Leute haben Irland zwischen plus 4 und plus 7 gesehen, inklusive uns, und sind wahrscheinlich enttäuscht worden vom irischen Angriff. Also sowohl die Fehler, die erzwungenen, als auch die unerzwungenen Fehler.
Ja.
Plus die Penalties, die man weggegeben hat, haben den Unterschied gemacht. Also man hat, ich will hier eindeutig das Positive rausstellen für Irland.
Ja.
Obwohl man mit 10 Punkten Unterschied unterlegen war. 10 Punkte sind nicht nur 2 oder 3 Punkte. Die Verteidigung von Irland in den ersten 10, 20, 25 Minuten, die 1:1 Tackles, individuell gegen einige All Blacks, als man schon on the back foot war, also man war schon auf dem Rückweg und trotzdem haben einige Leute, 3, 4 Leute, Jameson, Gibson Park, sich richtig, richtig reingehangen. Also das ist wirklich das Positive, was ich von dem Spiel mitnehme. Andere Mannschaften, die Wallabies, ich habe 2 Monate ist es her, dass ich in Australien war. Australien wäre 28-0 hinten. Nach 20 Minuten und war 28-0 hinten in dem Spiel, was ich gesehen habe ungefähr. Deswegen das so für mich das Positive. Ja, wir können jetzt im Detail ein bisschen darauf eingehen, aber die gesamte Angriffsperformance tief enttäuscht, leicht enttäuscht als ihre oder auch als alle, die mehr erhofft hatten von dem Spiel?
Ja, also ich finde es okay. Also ich finde es okay, grundsätzlich zu verlieren und Neuseeland, klar, alles, aber es war, das ist halt kein, also es hat einfach nur bestätigt, was wir vorher gedacht haben, kein Top-Neuseeland-Fassung. Dass beide Mannschaften haben so einen Off-Day erlebt. Also eine wirklich top gute Mannschaft hätte beide da Mannschaften geschlachtet. Also
das ein Top Südafrika, ja.
Top Südafrika wäre auf jeden Fall mit 15, 20 Dinge da weg von. Ist nicht schwierig. Ist einfach, das Spiel ist einfach so lange her, obwohl es halt erst Freitag und heute ist Montag, aber es war einfach so, es passierte einfach nichts. Also keine, also die krassesten Szenen waren irgendwie so Last-Ditch-Tackles von Gibson ja. Park oder von Keelan oder solches oder auf der neuseeländischen Seite natürlich auch. Aber das war's. Also, ich habe viele Leuten so versucht, das Spiel zu pitchen, zu sagen, hey, guck mal da rein. Hm. Das war auf jeden Fall keine gute Werbung für Rugby, kein schönes Spiel. Die neuen Regelungen mit den Kick-Contests ja. ist gut. Ist auf jeden Fall, also mir ist halt nie so aufgefallen, wie kacke es vorher war, mit diesen so 20 Leute blockieren deinen Weg, weil eigentlich ich als Fullback habe immer so dieses Kick-Contest geliebt, selber als Spieler. Aber das war irgendwie so von beiden Seiten irgendwie so unsauber. Als ob, es ist neu für den, aber es ist, als ob vorher den kurz vorm Spielanfang gesagt wurde, ey, übrigens gibt diese neuen Spielregel. Mhm. Du darfst halt einfach nicht in den Weg von den Leuten laufen, weil beide Mannschaften haben das einfach...
Stehen, nicht nur laufen.
Also. Bitte? Stehen, ja, genau.
Nicht nur aber stehen,
war so also einfach
nicht
so,
nur laufen, sondern auch stehen.
Jordy Barrett hat einfach komplett vergessen und Law also steht im letzten, bewegt sich einfach im letzten Moment in einem Laufweg. Es hat, okay, das ist super billig. Auf irischer Seite auch. Ich fand das krass. Also ich habe es in dem Moment, als ich das Spiel geguckt habe, gedacht, wow, krass, wie Irland die Rocks also contesten. Aber man muss auch sagen, so ein Second Viewing, krass, wie gegen den Regeln, die den Rocks contestet haben, so manchmal. Das ist auch schon, also man kann halt über den Schiedsrichter meckern, aber das war so, der hat so eine ganz klare Linie gemacht, war so, Rocks ist einfach, macht, wie ihr Bock habt und whatever happens, happens. War für beide Seiten scheinbar. Fand ich seltsam. War ein ganzes Wochenende war aber so zu sehen, auch in dem Spiel war das Argentinien-Spiel, wo der ein Typ einfach komplett aus dem Abseits über den Ball, Hände am Boden, also hat alle Regelverstoße gemacht und der Schiedsrichter war so High Five, hat ihn so ein High Five gegeben, während er das gemacht hat. Hat gesagt, do it. Fand das Level an Schiedsrichterleistung, nicht, dass ich das kritisieren war, war einfach so, als ob die so eine Linie hatten, dass es mehr so grundsätzlich
lassen. Der Fokus war woanders.
Bitte? Ja.
Der Fokus war woanders.
Ja, weiß nicht so. Ne? Es war ein bisschen so, ja, ist okay. Genau, aber zurück zum Spiel so grundsätzlich. Muss mal gucken. Also der Impact von der Bank von Irland war null, nada. Und das müsste jetzt schon, würde man sagen, ohne das so hoch zu pitchen, müsste schon ein Endgame für einige Leute da bedeuten. Also Henderson und O'Mahony.
Henderson kommt auf den Platz, die gibt direkt Penalty weg, glaube ich. Dachte, okay. Ja,
das ist einer. Und O'Mahony, warum hast du ihn auf der Bank, wenn du ihn an der 70. Minute einwechselst? Das macht null Sinn. Also das, keine Ahnung, so. Also wie gesagt, so ich glaube, so solchen Leuten weiß ich nicht, ob die nochmal so eine Chance bekommen oder verdient haben. Schwierig, in den 10 Minuten so ein Zeichen zu setzen. Frawley, absolut katastrophal.
Und schon recht früh, also schon in der 57. eingewechselt. Was hast du von der Leistung von Jack Crowley vorher gehalten?
Grundsätzlich oder zu dem Spiel? Also grundsätzlich
super in dem Spiel. Top.
In dem Spiel Passenger. Also war, also da hätte ich auch stehen können manchmal. Das war so kein Zeichen gesetzt. Also da, ich weiß halt nicht, vielleicht ohne Sexton ist einfach zu diesem Anspruch ein bisschen anders, aber zum einen hat er sich beeinflussen lassen von den Bedingungen in irgendeiner Form, hat trotzdem so manchmal Pässe versucht, die man wetterungsbedingt hat nicht mehr versucht hätte. Bondiaki war so manchmal mega geil und manchmal so wirklich Regionalliga, ohne Regionalliga-mäßig zu beschimpfen hier. Aber es war zu Jekyll und Hyde, sein Performance. Mhm. Und es war so, als ob die Abstimmung zwischen den einzelnen Spielern halt nicht da war. Und das war auf beide Seiten. Also McKenzie auch.
Es war weniger schlecht bei Neuseeland, um es
mal zu sagen. Ja, genau. McKenzie, super Spiel, aber irgendwie so Kick-Spielmäßig. Aber sonst war es halt so irgendwie Sachen probiert, wo man ja sagen würde, ey, macht das nicht unnötig. Also unnötig jetzt noch den Pass zu bringen. Beide Seiten verstehe ich halt nicht. Also das war so ein Spiel, das war so ein klassisches Winter, Wet Weather, Greasy Spiel, wo man einfach Kick, Kick, Kick. Also sorry, also wir wollen das also als Zuschauer nicht sehen, aber das war ein Ding. Kick at the ball. Also wer hat, hau das Ding so weit weg wie möglich und versuch gar nichts damit zu
spielen. Davon werden wir, um jetzt nochmal auf die Regeln zurückzukommen, davon werden wir dann wahrscheinlich mehr sehen, weil es ist für mich noch unklar, diese Regel, also du darfst nicht den empfangenden Spieler blockieren. Also wo hört diese Regel auf? Also zählt das auf genau geradeaus zulaufen? Zählt das im 45-Grad-Winkel? Musst du 2 Meter weg sein? Musst du 5 Meter weg sein? Musst du 10 Meter weg sein? Also das ist vollkommen, irgendwer ist dieses Wochenende, ich weiß nicht, ob es in dem Spiel war, ist aus dem Winkel reingelaufen gekommen. Und ich meine, also du kannst jetzt auch nicht verlangen, dass alle Leute nichts anderes machen, als diesen Ball in der Luft zu antizipieren und dann 20 Meter weglaufen oder so. Also das, ich glaube, angreifende Teams oder beziehungsweise, ja doch, angreifende Teams werden das noch mehr nutzen und dann wird man erstmal noch mehr Unklarheit haben. Das ist so ein Pendel, das sich wieder halt ein bisschen einschwingt. Vielleicht auch wieder mit den roten Karten, aber das ist nochmal eine andere Diskussion für später.
Ja. Klassische so Zeichen, also irgendwie war auch Linebreaks, also wirklich deutliche Durchbrüche. Neuseeland 9, Irland 1, Offload 10-4 für Neuseeland, also solche Sachen. Irland hat so solche Sachen probiert auch, aber kam irgendwie nicht so weiter. Aber wie gesagt, bei mir war es halt so die Abstimmung. Also man hat kaum Hansen mit dem Ball in der Hand gesehen, Lowe auch nicht und Keenan auch nicht. Ja. Und das ist halt, das passiert halt selten. Und weiß nicht, also viele Leute...
Das ist aber auch ein Zeichen. Das ist aber ein Zeichen dafür, dass Neuseeland mit Absicht nicht in die 22 irgendwie gekickt hat, sondern immer versucht hat, zwischen der 22 oder der 10 Meter oder auf der 10 Meter in der irischen Hälfte den Ball in der Luft da zu platzieren, damit er eben contestable ist, wie man so schön sagt. Ne?
Und genau, gab wenige Leute, die so sagen können, boah, ich hatte ein Top-Spiel. Also ich fand Doris gut, Gibson Parker gut, Porter war gut, fällt mir nicht so ein. Bielem kam runter und dann müsste ich gleich wieder zurück nach 2 Minuten. Also hat fast 80 Minuten durchgespielt, weil O'Toole hat sich direkt verletzt. Was ich, also bei dem einen, ich glaube, es war für den Versuch, aber man hat gesehen, so in der, was auch, keine Ahnung, 70. Minute, Bielem hat nicht nur, hat er nicht gejoggt, sondern hat einen Spaziergang gemacht nach dem einen Durchbruch und hat einfach so gehumpelt dahin. Und was ich, also wir haben mit Freuden geschaut, und wir haben beide gefragt, warum wechselt der Healy nicht rein auf Tighthead? Also der auch dann vor Jahren hat quasi auch die Idee war, dass er halt umgeschult wird und dann auf Tighthead anstatt Loosehead geht. Weil Bielem war komplett absentee. Also also nur ihn da zu haben für die Gedränge, ich glaube, das schafft Healy. Und das war einfach so eine komische, also Bielem war komplett alle. Also es wirklich hat so rumgetraben wie du in der Regionalliga. Also so, wenn ich Spiele von dir gucke,
wann war dein letztes Spiel?
1997, glaube ich. Mhm. Aber so das Level war so, oh ja, okay, so hinterher sein. Und das war einfach so ein Schwachpunkt. Und deshalb war halt das Spiel nicht entschieden, aber so solche Sachen. Ich fand da halt, was man also um weg von Negativen zu kommen, ich fand da Positiven, wie gesagt, McKenzie-Kickspiel, also vom Hütchen, mega gut, mega sauber. Das hat so ein Kritikpunkt an ihn gewesen.
Mhm.
Alles super. Sonst irgendwie so die anderen Leuten, Jordan gut, aber auch ein bisschen anonym, Caleb Clark, hat er überhaupt mitgespielt, also gar nichts gesehen, so solche Sachen. Es ist immer
schwierig im Vergleich, den einen Winger mit Mark Tillea zu vergleichen, weil Mark Tillea viel sich mit mehr Absicht oder auch geplant mehr ins Spiel involviert. Neuseelands Bank war eine Mischung zwischen Erfahrung und ganz jungen Leuten. Also das war, glaube ich, auch nicht schlecht, dass du halt Leute reinbringen kannst, wie Patrick Tuipulotu, der noch Kapitän war gegen Japan, glaube ich. Cam Roygaard, also Cortis Ratima, guter Spieler, hektisch, chaotisch, sehr schnell. Und Cam Roygaard hat viel mehr Ruhe und Präzision reingebracht, hatte ich das Gefühl, und Übersicht. Ich glaube, der wird auch der, wie man sagt, der Thronfolger wahrscheinlich sein, wenn er sich nicht nochmal verletzt oder sonst irgendwas passiert. Ja. Also insgesamt sind wir enttäuscht. Keine Riesenwerbung für Rugby. Es war emotional, weil es so nah dran war.
Aber ich glaube auch, die Erwartungshaltung ist einfach von vielen Leuten sehr groß. Erstes Spiel, so erst Wochenende in dem Sinne, offiziell. Neuseeland, Irland, das vom Viertelfinale noch offen, bla 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 bla. Aber dieses Spiel schreiben wir halt nicht in die Geschichtsbücher. Das war einfach so ein Spiel, fertig. Beide Seiten, Neuseeland verdient gewonnen. Irland muss man mal gucken, wie es halt so weitergeht. Kann man, also weiß halt nicht, der Farrell bleibt treu normalerweise. Man muss halt gucken, wie treu er bleibt zu den Leuten nach der Leistung. Also in manchen Positionen müsste irgendwie ein Wechsel stattfinden, aber werden wir mal sehen.
Punkt. Gut. Kurzes Päuschen.
Päuschen für frische Luft. Also bis gleich bei Vorpass.
Wir sind zurück.
Wahrscheinlich Spiel des Wochenendes. Können wir mal so austauschen. Australien.
Ich frage mich, was das noch toppen kann. Unglaublich.
Fangen also wir auf mal. Jeden Fall Frankreich, Japan nicht.
Alter, sag das für eine Scheiße. Habe ich auch gar nicht. Habe ich nebenbei geguckt.
Ich habe das ganze Spiel geguckt, weil es hat passt. Familienzeiten, also das hat genau gepasst. Alle im Bett, ich da. Und denk so,
super gefreut. Essen bestellt, Bier geholt, vor die Glotze gesetzt. Familie, alle sind ruhig, du hast deine Ruhe. Und dann siehst du so ein
Ouchi. Aber Australien, England. Come on, tell me about it.
Also, unter der Woche, ich dachte mir so, wenn England dieselbe Leistung bringt wie gegen Neuseeland und Australien, die gerade mal im Sommer gegen Georgien und Wales gespielt haben, dazwischen ist nichts mehr groß passiert, die gehen nach Twickenham, the old foe, egal in welcher Sportart, die Rivalität ist riesengroß für diese Verhältnisse, ob nun Cricket oder Netball oder was weiß ich nicht was. Man hasst die guten alten Poms, die Prisoners of Mother England. Ja, und eigentlich sah auch alles danach aus, dass mein Tipp von plus 13, ich hätte sogar plus 20 getippt, ich hätte sogar Geld drauf gesetzt, wäre es in Deutschland möglich gewesen. Es sah alles danach aus, dass alles nach Plan geht. Plus 13. Schwache Defensive, schwach an den Kontaktpunkten, die ersten 20, 25 Minuten disorganisiert und dann ist England zusammengefallen. Woran lag's?
Also ich krass fand, ich habe live die letzten 15 Minuten gesehen. Ich glaube, das war das spannendste Teil. Das war einfach so. Also, wie kontrollierst du ein Spiel? Das ist quasi ein Musterbeispiel für, wie man das nicht macht. Einfach so auch mehrmals, also England, mehrmals das Spiel aus der Hand geben. Das ist quasi how to lose a game. Und wieder dieselben Sachen, wo man halt sagt, Substitutions wieder, keine Ahnung, richtig, falsch, kann man halt sehen. Ich glaube, Matt Dawson hat für BBC geschrieben oder gesprochen, dass er meinte so, England müsste eigentlich versuchen, das Spiel zu gewinnen und nicht einen Spielstand zu halten. Warum hören die auf zu spielen, also ein Spiel zu gewinnen und sagen, okay, wir sind happy, wir wollen halt so ein bisschen das Spiel kontrollieren. Warum? Das ist nicht deren Spiel. Und das ist halt so ein Ding. Das Krasseste ist, Australien nicht besonders die beste Mannschaft. Also dein plus 13 hätte ich auf gar keinen Fall zugestimmt. Also ich hätte gedacht, England gewinnt, aber nicht so deutlich. Und Joe Smith, gut organisierte Team. Wenn du als England bist und machst eine Vorbereitung fürs Spiel, dein Research die Woche davor. Was kann Australien gut? Aus lose, unterbrochenes Spiel krasse Sachen zaubern? Deshalb spielt man nicht ein wildes Spiel, sondern ein boring Spiel. Damit kann Australien gar nicht umgehen. Aber England hat einfach beschlossen, YOLO, let's just jouer, jouer and throw the thing around. Und in der letzten Minute wollen die halt irgendein komplexes Backs-Move mit Mayer und Layers hat spielen und fliegt der Ball unten, boom, aufgefangen von Callaway. Callaway und sprintet halt 50 Meter durch, boom, there you go. Und du denkst halt, und danach hatten die immer noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber da haben die das Spiel verloren, in meinen Augen. Das war, warum? Warum wollen die halt Football jetzt spielen? Warum?
Oder aber Moment, zur Verteidigung. War das nicht genau die Kritik daran von letzter Woche, dass man auf einmal das Spielen eingestellt hat gegen Neuseeland? Und du sagst
ja, aber jetzt, so diesen Move, also warum so ein komplexes Move mit mehreren Working Parts oder Moving Parts dort spielen? Ja. Also ich glaube, da kann man trotzdem, also man muss nicht aufhören zu spielen, indem man einen Ball nur weggibt oder einen Ball wegkickt, aber man muss halt vielleicht diesen Komplexität noch nicht auf dem Level haben, weil die Abstimmung war einfach nicht da, um diesen Move zu machen. Also das war so ein sortiertes Backline und das war halt nicht der Punkt zu sagen, also man kann trotzdem immer noch spielen. Ich will halt nicht sagen, kick den Ball weg und guck mal, was die anderen machen, sondern ich meine da damit einfach so ein bisschen strukturierter spielen, weil damit kann Australien nicht umgehen. Australien bräuchte viele Punkte. Man kann trotzdem so ein strukturiertes Spiel spielen und vielleicht einfach noch mal den Ballbesitz weggeben oder vielleicht in den deren 22 den Ball reinkicken oder versuchen ins Aus, dass Australien aus deren eigenen 22 Versuch legen müssen. Schwieriger, so solchen Pressure Points hat finden und da spielen. Und da war irgendwo so ein Mittelfeld, glaube ich mal, wo der Ball runtergefallen ist. Also das war unnötig, dort viel mit dem Ball zu spielen. Also das ist eine taktische Sache. Also es geht nicht um das Gesamte, sondern dort in den Momenten trotzdem schlau zu spielen. Also spielen, ne, aber trotzdem schlau zu spielen. Und das war unnötig. Das war so ein unnötiges Pressure. Ich meine, wenn der Ball zur Hand geht bei Lawrence, ist es auch kein 7-Punkte-Dings. Aber wenn es nicht geht, und ich meine, ja klar, der Ball hüpft komisch und Callaway fängt halt direkt auf, Game Over. Aber Risk-Reward ist halt einfach da die Frage.
Also Smart Game Management, Smart Gameplay und wann zu wissen, wann man wie spielt, fehlt so ein bisschen, oder?
Und dann auch so am Ende, also ich meine, ich habe es auch so eher so im Review halt gesehen, dass mit Marcus Smith am Ende diese Entscheidung auch bei dem letzten Versuch, also was versucht er in dem Moment zu verteidigen? Er versucht den Ball rauszufangen, also er versucht den Weg halt zuzustellen. Und ich meine, das ist halt ein unfassbarer Pass von Ikitau. Der halt rausgeht. Ich meine, das ist auch so ein Sonny Bill Williams-Ding hat so. Aber was Risk-Reward, was riskiert Marcus Smith dadurch? Ne? Und was er dadurch gewinnt? Also, wenn er den Ball rausfängt, dann legt er einen Versuch, dann gewinnt hat England. Aber die haben ja geführt. Also, eigentlich müssen die das Ding nur dann einfach schlau verteidigen. Das ist das Ding. Es gibt halt der Unterschied zwischen wahnsinnig spielen und strukturiert trotzdem das Ding. Also warum, ich meine, das ist vielleicht leichter gesagt als getan und er ist kein Fullback, aber warum setzt er alles auf diese eine Karte? Das ist halt unnötig. Also das war mir nicht so schlüssig, aber ja, keine Ahnung.
Also England hat das Spiel verloren, natürlich nicht wegen dieser schon wegen dieser einen Szene am Ende, aber auch wegen den 20 Turnovers lost davor. Das hat Steve Borswick auch im Interview gesagt. Ja, wir haben Australien mehr Möglichkeiten, die ganze Zeit Opportunities gegeben, zurück ins Spiel zu kommen. Und diese Chancen, diese Möglichkeiten hat Australien diesmal genutzt. Aufgrund der, manchmal etwas shaky Defensive. Ich glaube, es hat geholfen, dass Tate McDermott reingekommen ist und kurzzeitig das Spiel ein bisschen schneller gemacht hat. Die letzte Szene will ich noch mal kurz, bevor Marcus Smith versucht, Ikitau zu verteidigen, versucht auch Slade, glaube ich. Slade sieht, dass der Forward-Pot auf Donaldson rausspielen will, kommt aber zu spät und dann ist eigentlich schon alles verloren. Also das ist diese Rushed-Defensive, die man irgendwie also nicht mehr ganz hundertprozentig anwendet, aber immer noch ein bisschen. Und dann, wie gesagt, Marcus Smith versucht noch auch noch den Ball so rauszufischen. Und Ikitau läuft zwischen Smith und Slidehome, der vielleicht auch hätte, man hätte vielleicht in der gesamten Situation zurückbleiben sollen, wie du sagst. Man lag ja vorne. Also warum muss man dann mit dem Risky Reward, das betrifft das beschreibt schon sehr gut von dir. Also warum muss man da halt so verteidigen? Was ich jetzt gelernt habe, ist, weißt du eigentlich, wer der Verteidigungscoach von England ist?
Ich vergesse seinen Namen. Ja,
englischer Spieler hat in Frankreich gespielt.
Ja. Erzähl.
Also, ich habe den Namen auch vergessen jetzt gerade, aber es ist nicht Sir Kevin Sinfield und ich verstehe nicht, anscheinend sind in den letzten zwei Jahren drei verschiedene Verteidigungscoaches bei England gewesen.
Es sind viele schon länger aus, er macht nur so Skills eigentlich.
Ja, aber naja, macht er das wirklich? Also, ich glaube, Joe L. Abt ist
ja,
der.
Joe L. Abt, ja, irgendwie so in Frankreich, Südfrankreich, irgendeine Mannschaft. Genau.
Aber in England geboren. Mhm. Aber ich glaube, die haben zu viele verschiedene Nachrichten, zu viele Mixed Messages über die letzten Monate bekommen. Deswegen sind die in der Verteidigung vielleicht etwas verwirrt.
Ja, ja, 26. September. Das ist doch diesen Unterschied von, also dieses Zusammenspiel, also das ist halt das, was wir letzte Woche gesagt haben, der Unterschied. Du hast ja Northampton und Harlequins Leute da drin, die so eine andere Art und Weise haben, besonders im Angriff, aber in der Verteidigung auch. Also diese Abstimmung mit den Leuten, das sollte eigentlich machbar sein, weil viele in denselben Mannschaft spielen, beziehungsweise in zwei, drei Mannschaften spielen. Also die hatten ja den grundlegenden Defense mit rübergebracht mit Felix Jones. Und der ist jetzt raus. Aber der Basis davon sollte halt schon.
Ja, aber vielleicht ist die Basis in Northampton eine andere als bei Quins, eine andere bei Saracens. Und dann hast du beim England-Nationalteam nochmal eine ganz andere, verteidigst du ganz anders.
Ja, aber das am Wochenende sah mehr so aus, weniger systematischen Sachen, sondern jeder kocht sein eigenes Suppchen. Also das sah nicht so aus.
Aber wer trägt dafür Verantwortung?
Also Borthwick am Ende des Tages, würde ich halt behaupten. Ja. Und du hast recht, dass er durch so verschiedenen Managementstrukturen durchgegangen ist. Nichtsdestotrotz, das waren so auch so manchmal einzelne Entscheidungen. Also der Coach, also so wie ich das sehen würde, ist der Coach kann die Leuten erlauben zu sagen, hey, play heads up Rugby, also guckt, was vor euch ist, auf jeden Fall. Und es gibt manche Leute, die berechtigt sind, einzelne Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel. Mhm. Also keine Ahnung, in Irland damals war es halt so, die haben so ein grundlegendes Konzept. Und O'Driscoll ist jemand, der immer so vielleicht nochmal, weil er krasses Spiel lassen kann, nochmal seinen eigenen Touch dazu machen kann. Aber so ein grundlegendes Konzept ist da. Und hier war es halt so, ein grundlegendes Konzept ist, also mein Erklärungsstil ist dafür immer, auf Deutsch, die Sprache, gibt es einfach so eine Regel und ein paar Ausnahmen. Auf Französisch gibt es eine Regel und 100 Ausnahmen. Und hier sah es so eher aus wie, jeder darf selber entscheiden und jeder macht seine eigene Entscheidung und kocht seine eigenen Suppchen im Angriff und in der Verteidigung. Da glaube ich, also ich weiß halt nicht, ich glaube zum Beispiel, wenn Farrell da gewesen wäre, als 10 oder 12 oder whatever, hätte er dann einfach gesagt, ey Leute, guck mal, wo wir gerade sind, guck mal, wie der Spielstand ist, lass uns einfach das ganz ruhig angehen, warum diese Hektik? Es gab 10 Versuche, 5 Versuche jeweils beide Seiten. Der Spiel, wie ist es, hat ausgegangen? 42-37. Also, das spricht nicht für Verteidigung.
Nee, auf gar keinen Fall. Also,
und wir wissen schon, dass Australien nicht besonders verteidigen kann. Aber England müsste schon zumindest mit den Spielern. Also, das ist daher mit deinen Predictions so, keine Ahnung, hätte ich auch gesagt England, aber ich hätte gesagt, trotzdem enges Spiel und Joe Schmidt, also das, was Joe Schmidt, wofür er bekannt ist, ist Disziplin, die boring Sachen sauber machen, gut machen, einfach so eine Struktur haben. Und hier sah es teilweise so aus. Ne? Ich glaube, dass die australische Mannschaft kann besser werden, wenn auch noch dazu ein, zwei Leute dazukommen. Also Skelton et al. Kommen halt vielleicht noch dazu.
Mhm.
Und wo ich mir mehr so Gedanken mache, ist halt quasi England, wir haben jetzt lange gesehen, also jetzt ist Borthwick länger im Amt und wir wissen noch nicht so ganz, was sein Stil ist. Und es ist weder das von Leicester damals, wo man der Premiership gewonnen hat, noch ist es was anderes, so wie Juve, also es ist noch nicht klar, was in der Verteidigung oder im Angriff ist und wer ist dafür verantwortlich am Ende, deine Frage. Er, also Borthwick ist am Ende dafür verantwortlich zu sagen, die Verteidigung ist so und der Angriff ist halt so. Solche Leute können halt trotzdem so Ausnahme machen, aber ein Grundkonzept hat er und das sehen wir nicht in das Spielsystem.
Der Druck ist jetzt riesengroß. Jetzt kommt Südafrika, es wird nicht einfacher.
Im Gegensatz zum Neuseeland-Irland-Spiel muss man halt hervorheben, das ist halt ein Spiel, wo du Werbung für Rugby sehen kannst, weil du hast Individual Moments gesehen, wo du halt gesagt, ob es halt in diesem Backhander oder Pass von Ikitau ist oder Itoje an Kontaktpunkten oder irgendwas, wo du halt sagst, das ist, warum wir Rugby gucken und schauen, und das ist halt das Spiel, wo du sagen kannst, da waren halt krass viele schöne, geile Momente von einzelnen Leuten, Marcus Smith, bla bla bla, also alle diesen Sachen, und da, darum schauen wir halt Rugby, und deshalb war es quasi, die Erwartungshaltung war wahrscheinlich groß bei dem Spiel, aber wir haben alle Erwartungshaltung gehabt, England wird gewinnen und schon mit einigen Punkten Vorsprung. Ich glaube, ne, es war halt uns allen klar. Es ist cool, dass es nicht so gewesen ist. Es ist cool, dass es ein geiles Spiel war. Und deshalb, wenn wir halt vergleichen, dieses Spiel mit dem Neuseeland-Irland-Spiel war, es hat so, okay, eines hat absolut Schrott und das andere, das ist halt anschaulich, cool, Werbung. Man sieht halt dieses Individuum. Nicht, dass es nicht bei dem Neuseeland-Irland-Spiel war, aber es war einfach viel anschaulicher, viel cooler, viel mehr hin und her, viel mehr so einzelnen tollen Momenten sozusagen.
Wer sind unsere, welche Spiele auf beiden Seiten haben positiv herausgestochen? Ich fange mal an. Oder du?
Ja, ich, Marcus Smith auf England-Seite, also grundsätzlich fand ich das super. Itoje fand ich, dass er quasi die, besonders in der zweiten Halbzeit, dann diese Verantwortung, so Kapitänsrolle, so nach und nach so mehr und mehr übernommen hat. Australische Seite, du hast gesagt, McDermott, wo er hart eingewechselt wurde, fand ich auch stark. Ich meine, dein Prediction war Rugby League, Convert, komplett rein, hat gar keine Ahnung. Würde ich halt mal sagen, am Ende Man of the Match Award. wait a minute, egg on your face.
Also, Joseph Sualii. Seine Touches, also jedes Mal, wenn er den Ball angefasst hat, lief es eigentlich ganz gut für Australien. Sei es in Transfer oder selbst beim Kickoff. Ich meine, der Typ scheint 2,20 Meter groß zu sein oder so, kriegt den Ball noch weg. Und sieht aus wie ein Fisch im Wasser, muss man sagen. Hat noch nie professionell Rugby Union gespielt, nur, glaube ich, Schoolboys. Hat für Samoa Rugby League schon gespielt und ist, 22? Ich weiß nicht, wie alt er ist. Also vielleicht haben sich die 1,8 Millionen oder 1,2 Millionen doch irgendwie lohnt. Hervorzuheben ist auf jeden Fall aber auch Angus Bell. Ich glaube, der hatte 8 starke Carries oder dominante Carries, wo man über die Begain-Line kommt. Ich glaube, das ist die höchste Statistik für ein Forward, seit überhaupt diese Statistiken erhoben wurden. Das vergisst man immer manchmal gerne, wenn man nur auf so die flashy Sachen der Hintermannschaft schaut. Tom Wright fand ich sehr gut. Auch wird schwieriger, ihn von der Fullback-Position zu verdrängen. Ja, ich glaube insgesamt und Substitutes, ja, Tate McDermott haben wir drüber schon drüber geredet. Auch die anderen haben wir halt geliefert, die eingewechselt wurden. Also rundum gutes Paket.
Also Schmidt kennt einfach so langsam die Leute, das muss man sehen. Ne? So langsam kennt er die Leute, so langsam würde er auch die Leute aussortiert haben, mit denen er halt gar nichts zu tun haben wird. Das macht er halt relativ schnell. Aber das heißt, dass er quasi auf den Leuten so langsam setzt. Und da ist halt so eine Basis. Mal gucken, ob wir quasi jetzt mit dem Momentum halt weitermachen können. Tatsächlich. Die haben auch einige Spiele noch vor, ne? Aber ja, also wenn wir jetzt uns überlegen, was für ein absolut Joke Eddie Jones aus dieser Mannschaft gemacht hat. Also es stellt sich, also, ne, also du hast einfach Big Money bezahlt für Eddie Jones und er hat einfach das Lächerliche daraus gemacht. Die werden bestimmt sich wirklich selber eine Ohrfeige geben müssen, dass er nicht Schmidt einfach vorher rangeholt hat.
Oder jeden anderen, uns, keine Ahnung wen, ich weiß nicht.
Nee, aber wenn du dir überlegst, Schmidt hätte, wenn er vielleicht vor der Weltmeisterschaft, wenn er mit Rennie, okay, er ist raus, wenn er da, bevor er hat, ne, Joe Schmidt zum Neuseeland-Coaching-Team gegangen ist, wenn die ihn vielleicht da geholt hätten für Australien, vielleicht hätten die zumindest den Schaden in der Weltmeisterschaft minimieren, vielleicht mehr so diesen Aufbau viel früher anfangen können, vielleicht eher so Perspektive geben können zu den Lions Tours, zu den Weltmeisterschaft, was noch kommt in Australien. Wir hoffen mal, dass es nicht so spät ist, aber der hat so eine riesen Aufgabe vor sich. Aber er ist ein krasser Typ, erfolgreich also, überall, wo er war. Ne? Man muss sich ja vorstellen, Claremont, Leinster, Ireland, Neuseeland war wirklich, hat er nur Erfolg gehabt. Hoffen wir mal das Beste.
Ich will nochmal hier dran erinnern, wer hier Negative Nancy war, als Joe Schmidt die Wallabies übernommen hat und wir und ich schon mal die Lions Tour angeteasert hatte im nächsten Jahr und du meintest, tja, das ist sowieso schon verloren, das Ding. Die haben überhaupt gar keine Chance aus drei. Na ja, rudert jetzt jemand aber ein bisschen zurück. Gut, hoffen wir das Beste.
War ich das?
Mhm. Andere Sache, was macht Carter Gordon jetzt eigentlich? Sitzt er gerade an der Gold Coast?
Zigarren rauchen und sich totlachen der ganzen Weg zur Bank, weil er sein Bankkonto aufgefüllt hat?
Ja, mit 700.000 oder so australischen Dollar, glaube ich, pro Saison. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber Gold Coast Titans sind, weiß nicht, 14 davon 17 in einer NRL letzte Saison geworden. Naja.
Donaldson, okay. Loloseo, doch okay. Also ich meine, es ist vielleicht nicht so eine mega krasse, aber Gordon war, so gut war er auch nicht. Fand ich, aber weiß nicht.
Also, Australien spielt nächstes Wochenende schon in Irland? Nee, Argentinien spielt gegen
Irland. Argentinien, Irland am Freitag.
Gut, das heißt, Australien muss Schottland oder Wales spielen, glaube ich, ne?
Wales im Principality Stadium am Sonntag, ja.
Ja,
das ist geil. Also das ist genau das richtige Spiel für Australien. Wales absolut Blamage, katastrophal, aber kommen wir gleich dazu. Shambles. Kommen wir gleich dazu, oder? Was von Italien, Argentinien, müssen wir nicht so viel sagen, oder? War Argentinien hat am Ende wirklich Sevens Rugby gespielt. Also ich habe das auch viel geguckt. Du hast gesagt, du freust dich super. Ich habe am Ende geguckt. Und
ich habe mich super gefreut.
Die haben einfach so Sevens Rugby, also die Hintermannschaft hat so irgendwie so Anlauf gemacht und oh, ich bremse kurz ab, guck nochmal und das war irgendwie so, what? Weiß ich nicht, Italien, schwierig, puh. Frankreich, Japan, weiß nicht, was willst du da sagen? Japan kann froh sein, dass sie überhaupt gepunktet haben, stand Halbzeit 31-0 und war echt One-Way-Traffic.
Gut, man muss sagen, von dem Spiel habe ich mir jetzt recht wenig erwartet. Also,
aber Japan hat teilweise gute Sachen gemacht, aber dann wirklich so schöne Pässe und dann Ball irgendwie wegge, boom, Frankreich 7 Punkte. Also weiß auch noch nicht so ganz, muss man mehr beobachten, was deren Zukunft, was deren Konzept ist mit Eddie Jones. Also weiß ja nicht, die haben gesagt, die wollen halt fit sein. Okay, auch eine Idee. Sonst dann Wales, Fiji. Wie ist grundsätzlich, bevor wir da reingehen, wie ist grundsätzlich, ich hatte Besuch da und die Leute haben gesagt, ja, bla bla, hier, gelbe Karte und so, ja, 10 Minuten, dann haben wir gesagt, rote Karte, es hat runter und dann war es so, nee, rote Karte ist doch 20 Minuten. Wie stehst du, also wie findest du das? Jetzt hast du es live erlebt mit ein paar Beispielen.
Boah, das ist jetzt eine sehr schwierige Diskussion. Also ich bin ein Fan einer 20 Minuten rote Karte, weil ich der Meinung bin, dass es zu inkonsistent war, wann rote Karten rausgegeben wurden und wann nicht. Also sowohl in der Weltmeisterschaft letztes Jahr als auch schon davor. Der Sinn der roten Karte, du sagst ja immer, naja, wenn man eine 20 Minuten rote Karte rausgibt, dann ist der Sinn dieser roten Karte komplett verfehlt, dass man ja das Verhalten... Man will ja ein gewisses Verhalten ausmerzen. Man will ein gewisses Verhalten ändern. Und ich bin halt der Meinung, das hat bei den Tipp-Tackles funktioniert, das kann aber nicht immer in einem Kollisionssport wie Rugby bei jedem Tackle funktionieren. Und es gibt noch viel zu viele Grauzonen. Es gab eine absolute witzrote Karte, ich glaube im Schottland, also eine gelbe, die zur roten wurde. Ja. Im Schottland-Spiel war es überhaupt keine rote Karte war, andere Sachen waren eher eine gelbe oder eine rote, die es dann nicht waren. Also sehr viel Inkonsistenz. Und deswegen fand ich diese 20 Minuten rote Karte gut. Was ich aber jetzt schlecht finde, ist, dass wenn jetzt auch diese 20 Minuten roten Karten einfach rausgegeben werden, wie, weiß ich nicht. Also dass man jetzt wieder anfängt, halt bei allem genau drauf zu schauen und bei jeder Sache. Das hat mich schon in dem, ich glaube, es war das Schottland-Spiel, am Ruck irgendwas mit Tackling the Lower Limbs oder so. Und ich dachte, hä?
Falling on Lower Limbs, ja.
Weiß ich nicht. Also, es ist wie jede Regel.
Weiß ich nicht, Digga.
Also es sind drei bedeutende Sachen jetzt Rugby schiedsrichtermäßig passiert dieses Wochenende. Das ist diese rote Kartenregel, das ist das mit den Weg freimachen für einen Ball in der Luft und dass viel schneller gezählt wird bei bei dem Caterpillar Ruck.
Use it!
Use it, und dann sagen sie schon meistens 2-1 und ich glaube, Schottland wurde auch gepinkt dafür am Wochenende. Zu Recht auch. Das finde ich noch die am einfachsten verständliche Regel. Aber wenn wir jetzt nochmal fangen wir mal an bei Wales Fiji, oder?
Oh ja, yeah. Gatlin raus. Also ich habe dir schon vorher geschickt, unser Friend of the Pod, Squidge Rugby, der fast so eine krasse rosa-rote Brille hat wie so manche andere von unseren Kollegen. Wie soll er das schön reden jetzt mit Wales 19, Fiji 24? Kannst du das schön reden?
Kein schönes Spiel. Also ich habe es ganz geguckt. Ich habe erst Schottland, Südafrika geguckt und das Spiel habe ich gestern Abend zum letzten Mal geschaut. Kein schönes Spiel, bis auf Phasen, 10, 15 Minuten in der ersten Halbzeit, ein bisschen free-flowing. Fiji hat gezeigt, dass sie zocken wollen und dann kamen halt ein paar Karten, dann halt viel Start-Stopp, viel Unterbrechung. Fiji hat verdient gewonnen, weil man diszipliniert gespielt hat. Caleb Manns an 10 kontrolliert, kann kicken, man trifft keine falschen, verrückten Entscheidungen. Das hat, man sieht so sehr, was gutes Game-Management ausmachen kann. Deswegen hat Fiji hier verdient gewonnen. Man muss natürlich
wie zum sehr ersten er gefehlt Mal, hat in der Weltmeisterschaft, ne?
Das ja, ist also die Sache. Ich glaube, der hat erst 10 Spiele oder so für Dings, ne? Und hat auch noch nie, ich glaube, der hat schon immer für Fiji und Drua und in den Mannschaften davor für Fiji gespielt. Ich glaube, der hat noch nicht in Europa oder sonst wo gespielt. Ja, Fiji hätte sogar, man muss sagen, hat ja rot bekommen und das war zu Recht eine rote Karte, weil Dings, wie heißt da? Radradra geht halt rein. Also da sage ich, also ganz klar, war vollkommen dumm, hätte man so nicht machen dürfen. Das ist eine rote Karte. Ja, gar keine
Diskussion. Aber das ist eine rote Karte für eigentlich 80 Minuten, oder?
Ah, siehst du, ja, wenn.
Das ist halt so ein 80-Minuten-Ding. Das ist halt so ein Verhalten, wo man sagt, ey, Bro, das ist halt nie legal gewesen. Also außer vielleicht so, weil
ja,
das du hast Kano Manga oder so heißt.
Damit bezieht sich Donald jetzt auf das erste oder zweite Laienspiel von wann? 2005 oder so? Als man Brian O'Driscoll spearheadet, er und Kevin Mialamo, als er Brian O'Driscoll spearheadet in den Boden gerammt haben. Gut, ist nicht witzig. Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt mit den. Ich glaube, die Leute wollen weiter Rugby TV-fähig halten. Also auch World Rugby, wo in 3 Tagen die Wahl ansteht. Und die sagen halt, naja, wenn es hier zu viele rote Karten in der 2. Minute gibt, kann man das Spiel nicht mehr anschauen. Wir können das Produkt Rugby nicht mehr verkaufen. Es nimmt den Contest raus. Leute wollen Emotionen, egal in welcher Sportart. Und knappe Ergebnisse.
Aber Japan, Frankreich ist auch keine Werbung für Rugby.
Ja, das hat jetzt erstmal nichts mit roten Karten zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass Japan nicht gut genug ist. Es geht darum, um Spiele, die knapp sein könnten, dann nicht mehr knapp sind, weil dir halt Leute fehlen aufgrund roter Karten. So ist die Denkweise der Leute, die das vielleicht entschieden haben oder entscheiden werden, nicht unbedingt meine.
Aber wo macht man diesen Unterschied? Wo macht man diese Linie zwischen Gelb, Orange und Rot? Also Rot soll rot sein. Rot muss eigentlich trotzdem, Rot muss es halt geben. Wenn du jetzt reinkommst und jemanden Kopfnuss gehst, also guten Tag, also ist das dann auch rot für 20 Minuten, weil dann würde ich gerne nochmal spielen und 1-2 Leuten Kopfnuss geben und dann die rote Karte kaufen.
Ja, aber also, diese Zeiten mit den Kopfnüssen.
Ich würde einmal noch aus der Rente kommen und dir einfach
diese einmal offen mit den Kopfnüssen und den Faustschlägen sind vorbei. Das waren die 90er. Heutzutage verbietet Frankreich Rugby Federation Bier oder Alkohol nach den Spielen oder so. Wir leben in einem vollkommen neuen Zeitalter.
Das wäre eine gesunde Änderung für dich. Du sollst es mal verbieten.
Ich glaube nicht, dass Alkohol mein Problem ist. Ich glaube, dass Zucker mein Problem ist. Egal.
Wales verliert jetzt einfach nonstop. Kommt halt nächste Woche Australien, Hot Australia, Wales. Ja. Spannend. Schottland, Südafrika, ich durfte nur die erste Halbzeit sehen. Habe dann ein bisschen so vom Esstisch aus die zweite Halbzeit verfolgt. Erzähl, was da passiert ist. Also, als ich gegangen bin, Halbzeit, dachte ich, Schottland hat hier gute Chancen, aber irgendwie hat es doch nicht angezündet.
Schottland war gut im Spiel. Schottland hätte bei 12-19 hatten sie 3-4 Mal hintereinander den Ball entweder verloren oder irgendwas ist passiert, dass man nicht weitergekommen ist. Ich hatte das Gefühl, man wollte Feuer mit Feuer bekämpfen. Also wer richtig gut gespielt hat, war der Fullback, dessen Namen ich vergessen habe. Der Link mit Tuipulotu, Hugh Jones und dem Fullback hat meistens ganz gut geklappt, nur halt in ein, zwei Situationen, wo man hätte punkten können oder weiter hätte kommen können, da hat es dann halt nicht geklappt. Da fand ich, individuelle Skills haben gefehlt, der Pass zu schlecht, Abstimmung nicht da. Ja, und dann kann man halt schwer gegen Südafrika gewinnen. Also ich glaube, Schottland wird auf das Spiel schauen und sich denken, fuck, wir waren hier eigentlich drin, ne?
Tom Jordan, also verpasste Gelegenheit, ja, Tom Jordan.
Heißt genau. Südafrika, man kam wieder auf 4-5 Punkte dran, glaube ich, sogar Mitte der zweiten Halbzeit, wenn ich mir die Points-Flow-Chart anschaue. Aber ja, die Bank war jetzt auch nicht besonders gut. Pollard hat die Penalty-Goals halt gekickt. Schottland war schon beim ersten Versuch hat ein Pech, das halt Line-Out geht runter. Dütheut geht einfach durch. Die Spieler, die Backrow, die ihn im Lineout hätte verteidigen können, wird halb geblockt oder sieht nicht, dass er durchgeht. Die nächsten beiden Versuche sind fast deckungsgleich, wo Willy LaRue oder Pollard zur Ecke kicken. Ich glaube, Schottland hat eher damit gerechnet, dass die Center von Südafrika gerade rennen, auf Crashball gehen und beide Versuche also sahen fast deckungsgleich aus. Und ich weiß nicht, ob das halt dem vielleicht teilweise neuen Spielsystem von Südafrika geschuldet ist, dass man dann in der 22 sieht, da ist Raum auf der Ecke und wir haben einen super Kicker und wir haben einen Pimpi, der halt innerhalb von einer Nanosekunde ungefähr 20 Meter zurücklegen kann. Ne? Also das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig zu verteidigen für jede Verteidigung der Welt, denke ich.
Eine gute Ergänzung mit Südafrika, dass sie so diesen Mix zwischen so alt und neu vielleicht so langsam probieren. Moody kommt so langsam ran. Die haben trotzdem diesen massiven 7-1-Split. Die haben immer so jemanden, der das Gedränge abspielen kann und alle anderen Positionen. Also schon, Erasmus bleibt zu seiner Linie treu, aber versucht hat nach und nach vielleicht das eine oder andere Spieler zu integrieren. Also Esterhausen hat ja in England gespielt, jetzt in Südafrika. Vielleicht so langsam versucht er so frisches Blut so reinzubringen. Das sind halt Leute, die entweder doppelte oder einfache Weltmeister sind in dem Sinne, viele in der Mannschaft, plus man es ergänzt mit ein, zwei neuen Leuten, ist schon krass. Also bin mal gespannt, wie die weiteren Spiele von Südafrika sind, aber ja, wie du auch gesagt hast, ich glaube Schottland sieht das als verpasste Gelegenheit vielleicht, naja.
Man hatte halt diese in einer Phase, ich weiß nicht, in der zweiten Halbzeit, ein 4-5-Minuten-Fenster, wo man sehr viel Druck ausgeübt hat und dann haben einzelne Leute, Hugh Jones hat irgendwie ein paar gepasst zu dem großen Winger von Schottland, der auch Südafrikaner ist. Der Pass geht halt 2 Meter über seinen Kopf oder so. Und ich denke mir so, den Pass hätte ich auch machen können. Was interessant ist, wenn ich mir die Key-Events anschaue, Pollard kickt natürlich alle Erhöhungen und alle Penalty-Goals. Wer ist die nächste Person nach Pollard, wenn der ausfällt?
Ja, schwierig. Aber die haben noch Zeit. Die haben noch Zeit bis zur nächsten WM.
Ich meine, Dings ist auch schon, Willy LaRue ist 35. Also der wird, denke ich, nicht die nächste WM. Sage ich jetzt, dass das schwierig wird.
Reicht erstmal für heute, oder? Einige Spiele nochmal gleich. Freitag geht es gleich wieder los mit dem Abendspiel.
Friday Night Lights. Kurz über Deutschland gegen UK Armed Forces. Gewonnen, aber man hat einige Versuche auch kassiert. Es ging hin und her. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich nicht gesehen und nicht viel mitbekommen, ne?
No.
Ich glaube, jetzt am Wochenende tritt man den Vereinigten Arabischen Emiraten an, die irgendwie
Big One. The Big One.
Ja, das war Deutschland. Also es ist schon mal gut, dass man auf Tour geht und da gewinnt. Das ist alles sehr positiv, wie das sportlich zu bewerten ist. Vor allem gegen die Niederlande oder gegen Belgien. Das wird man noch sehen. Überraschungssiege für mich oder für viele. Spanien hat gegen Uruguay gewonnen. 33-24. Kanada hat recht deutlich gegen Chile verloren. Allerdings haben die, glaube ich, in Rumänien gespielt. Ansonsten hätte Niederlande gegen Simbabwe spielen sollen. Das war abgesagt. Rumänien hat zu Hause gegen Tonga gewonnen. 25-15. Aber habe ich auch nicht geschaut. Aber das sind halt Spiele wichtig für uns, für Deutschland. Weil das wird alles im Februar darüber entscheiden, ob man sich für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert oder nicht. Georgien enttäuschend in Montpellier 13-31 gegen All Blacks 15 verloren. All Blacks einfach besser. Also einzelne individuelle Aktionen von Georgien. Ja, weiß nicht, der Achter von Georgien, Tornike Jalagonia, war noch herausstechend. Und der Typ, der für Lyon Fullback oder Winger ist, aber das, also David Niniashvili, das ist einfach nicht ausreichend. Also Georgien spielt jetzt am Sonntag gegen Italien.
The big one. Das könnte spannend werden, ja.
Ich wäre auch gern hingefahren, aber es ist in Genua, das ist noch ein recht weiter Weg. Oh, wow, nice. Ja, viel Rugby.
Viel Rugby. Freitag geht es dann gleich wieder los. Argentinien, Irland, Abendspiel. Wir berichten nächste Woche Montag von den Spielen und freuen uns erstmal auf euer Feedback, Kommentar. Schreibt uns, wenn ihr was hören wollt, wenn Big G ein Lied singen soll, dann schreibt uns welche Fragen at vorpass.de. Bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.